Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe.
Also wir sind heute die drittgrößte und die schnellst wachsende Online-Apothekengruppe Deutschlands. Es wurde schon schnell das Potenzial erkannt und es wurde klar, wer jetzt zugreift, der gewinnt. Die Technik ist da, der Einlöseprozess funktioniert und jetzt geht es eben darum, dass wir den Kunden abholen.
Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht endlich mal wieder in die Tiefe. Natürlich habe ich mir dafür mal wieder einen spannenden Gast eingeladen, und zwar die liebe Aileen Mende. Sie ist unter anderem Country Manager für Österreich bei der Marke Apo.com. Und jetzt überlegt ihr vielleicht auch Apo.com, was könnte das sein? Naja, das Akronym, die Abkürzung verrät es etwas. Es handelt sich um eine Online-Apotheke und zwar um keine geringere als die drittgrößte Apothekengruppe, Online-Apothekengruppe in Deutschland und zwar auch eine der schnell wachsendsten Marken oder Markengruppen in diesem Bereich. Und das ist genau das, was ich mit Aileen natürlich auch diskutiere und beleuchte. Und zwar, wie hat sich denn die Marke und die Gruppe überhaupt in diese Position entwickelt? Das Spannende erfahren wir direkt von Anfang an. Und zwar ist Apo.com keine direkte Online-Marke gewesen, sondern ist aus dem stationären Apothekengeschäft entstanden, als damals die beiden Gründer eben erkannt haben, das ist ein wachsender Markt, beziehungsweise da gibt es jetzt eine Möglichkeit. Und genau darüber spreche ich mit Aileen, weil sie nämlich auch eine derjenigen ist, die schon sehr, sehr lange im Unternehmen ist und dementsprechend die ganze Entwicklung der Marke Apo.com und der gesamten Gruppe natürlich wunderbar beleuchten und erklären kann. Dementsprechend sprechen wir über die Gründungsphase, aber natürlich auch über diese Wachstumsphase bis hin zu dem großen Meilenstein, nachvollziehbarerweise, nämlich Corona. Und zwar, wie ist denn die Welt eigentlich während Corona dann gewesen? Was hat sich dann verändert? Da gab es natürlich so einen Boom. Und was ist vor allen Dingen auch danach passiert? Und in der Folge sprechen wir dann natürlich auch darüber, wie sich denn die Marke überhaupt auch nach Corona entwickelt hat und vor allen Dingen, wie sie sich denn eigentlich von den ganzen anderen Online-Apotheken hier auch unterscheidet, weil dieser Markt ist definitiv umkämpft, er wächst sehr stark und dementsprechend muss man sich genau überlegen, wie man denn hier eigentlich gegen die Wettbewerber auftritt und vor allen Dingen, wie man auch neue Kunden und Kunden gewinnt, weil das ist etwas, womit ich Aileen auch direkt konfrontiere. Ich bin bisher zum Beispiel kein Online-Apothekenkäufer gewesen, einfach für mich gar nicht so relevant und umso spannender ist es für mich dann auch, das Ganze so ein bisschen zu ergründen. Wie kommt man denn eigentlich dazu, dass man das auch macht? Was braucht man dafür auch? Was bieten sie denn an Leistungen an? Und da ist ein spannendes Stichwort zum Beispiel chronische Erkrankungen. Aber was bieten Sie denn eigentlich diesen Kundinnen und Kunden als Mehrwert, als Dienstleistung und so weiter an, um sie dann auch zu binden und vor allen Dingen auch einen Vorteil gegenüber dem stationären Geschäft auch zu liefern? Ansonsten sprechen wir natürlich auch über die Beziehung zwischen Online- und stationären Geschäft. Wie beäugen sich denn da die Player eigentlich? Und das Spannende zum Abschluss ist natürlich auch, wie geht es denn eigentlich in diesem Markt weiter? Das heißt also gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich immer mehr auch unterschiedliche Marken und auch Quereinsteiger in diesen Markt einsteigen. Was bedeutet das denn für so eine arrivierte Marke wie Apo.com eigentlich? Und vor allen Dingen, wie positionierst du dich denn auch gegen diese Quereinsteiger, auch gerade von DM, die es jetzt natürlich stationär zum Beispiel auch machen, bis hin zu Amazon, die zum Beispiel auch Apothekenprodukte liefern. In dem Sinne könnt ihr euch auf ein spannendes Gespräch vielleicht in einem, ja, für nicht jedermann bekannten Markt einstellen. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dem Gespräch mit Aileen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, das habt ihr gerade schon gehört. Ihr habt auch schon gehört, mit wem und was und mit welcher Marke ich es zu tun habe. Aber ich möchte die liebe Aileen nochmal ganz persönlich begrüßen. Hallo Aileen, schön, dass du da bist.
Hallo Colin.
Ja, wunderbar. Wir werden heute uns mal mit dem Thema Apotheken, Arzneimittel, E-Commerce, Online, Digital, alles Mögliche mal auseinandersetzen. Aber bevor wir das richtig in die Themen einsteigen, weißt du, dass du so ein bisschen dich persönlich hier mal auf die Bühne stellen, auf die digitale Bühne stellen darfst. Und ich würde mal anfangen, Aileen, mit der Frage, was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit?
Ja, ich habe mich versucht zurückzuversetzen. Meine Kindheit ist noch nicht so lange, aber doch schon ein Weilchen her und habe überlegt, bei welcher Marke ich als Kind so in Begeisterung versetzt wurde. Also das ist, was eine gute Marke für mich ausmacht. Und da fiel mir tatsächlich McDonald's ein.
Ja, lach schon darüber.
Ja, aber das ist, ja, sicherlich, weil es reduziert verfügbar war. Also ich bin nicht oft da gelandet, meistens im Zusammenhang mit besonderen Anlässen, Übernachtung bei Oma oder tatsächlich oft auf dem Weg in den Urlaub oder von dem Urlaub. Das heißt, so ein bisschen dieses Prinzip der Verknappung hat es nochmal besonders gemacht. Und eben natürlich auch das Essen war lecker, ungesund, aber lecker. Ja. und die tollen Spielzeuge. Also rundum aus Kinderaugen eine perfekte Marke.
Ja, kann ich nach wie vor auch bestätigen. Also McDonald's und Kinder, das passt immer noch sehr gut. Ist immer eine einfache Reise, sozusagen eine einfache Belohnung auf langen Autofahrten auf jeden Fall, womit man auch mal motivieren kann. Kann ich gut nachvollziehen. Wie stehst du jetzt zu McDonald's heutzutage als Erwachsene?
Also natürlich distanziert. Ich habe jetzt selber eine Tochter. Wir versuchen das Prinzip der Verknappung auch fortzuführen. Es darf durchaus mal passieren, aber als Erwachsener hat man ja ein bisschen die Bürde, dass man auch weiß, dass das nicht ganz so gesund ist, was da verzehrt wird, von daher.
Ja, sehr gut. Das heißt, ist nicht deine Lieblingsmarke im aktuellen Lebensalter sozusagen oder als Erwachsene. Deswegen zweite Frage, was wäre denn deine Lieblingsmarke aktuell?
Ja, da habe ich leider das ist vielleicht nicht so emotional aufgeladen, die Marke. Also in der Kindheit war es eher so die Emotion, die geweckt wurde. Und ich habe hin und her überlegt, tatsächlich eine Marke, die mir in den letzten Wochen über den Weg gelaufen ist, weil ich mich mit Versicherungen und Urlaubsplanung beschäftigt habe, ist Check24. Das ist eine Marke. Also wie gesagt, hoch emotionalisierend ist es nicht. Wobei eine Reise ist schon was Schönes, wenn das funktioniert. Aber vor allem das Prinzip, dass es den Alltag vereinfacht. Das ist, was man im Erwachsenenalter leider so ein bisschen mehr wertschätzt, dass alles schnell geht, dass man gut Sachen filtern kann, schnell zum Ergebnis kommt und Entscheidungsprozesse vereinfacht werden. Deswegen, also ich finde, die machen einen guten Job auf Performance-Ebene. Ja, genau.
Definitiv, also hochrelevante Marke und hat es echt geschafft, so wirklich im Relevant Set die ganze Zeit zu bleiben. Ne? Also dass du ja nicht immer verfügbar ist. Also wahrscheinlich eine Marke, die man auch ungestützt erstens irgendwie sehr gut nachvollziehen kann, kaufen kann, im Kopf einfach hat, wenn man eben so an Versicherungen, an alles Mögliche denkt, plus Performance-Marketing, also glaube ich auch ziemlich, ziemlich gut im Game, definitiv. Aber halt eine gute Waage. Sind ja auch manchmal so für ihre Werbung so ein bisschen bekannt und auch ein bisschen teilweise gehasst, ne, weil es ja schon ein bisschen eine penetrante Art der Werbung ist, ne. Aber kann ich gut nachvollziehen, ja.
Ja, ich finde die Werbung auch nicht schlecht gemacht.
Ja, okay.
Erfüllt seinen Zweck, sagen wir es mal so.
Würde ich auch so sagen. Ja, sehr gut. Okay. Und jetzt die nächsten zwei Fragen. Erste Frage, mit welchem einen Wort würdest du dich beschreiben?
Ich würde sagen, lösungsorientiert. Also ich höre sehr stark mit dem Appellohr. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieses Vier-Ohren-Modell von Thun. Ich habe tatsächlich auch mal einen Test machen dürfen im Rahmen einer Fortbildung. Und es war sehr, sehr stark ausgeprägt. Das heißt, ich höre bei Sachen immer die To-Dos raus, die nötig sind, um zum Ziel zu kommen. Kann von Vorteil sein, kann manchmal auch von Nachteil sein.
Mega spannend. Ja. Okay, nee, kannte ich jetzt in der Ausführung noch nicht. Cool mir mal direkt an. Also hat es für mich schon gelohnt, weil ich finde solche Modelle immer total spannend.
Ja.
Dann gibt es bestimmt irgendwo auch so einen Online-Test, so einen Schnelltest.
Mit Sicherheit.
Cool, sehr gut. Und jetzt die letzte Frage. Wie würdest du dich in einem Satz beschreiben, wenn du deine Profession, deine berufliche Position nicht nennen dürftest?
Ich bearbeite für die Apo.com Group Themen, die noch nicht zum vollen Potenzial gereift sind, und optimiere diese für ein nachhaltiges Wachstum.
Das
trifft es, glaube ich, ganz gut.
Sehr schön. Ich würde jetzt fast gerne reinsteigen, aber wir haben ja schon abgesprochen, du hast ja eine durchaus herausfordernde Frage von Klaus Mühlbauer bekommen, einem ganz bekannten Hutmacher. Und der hat dir ja schon auf jeden Fall eine herausfordernde Frage überlassen. Und ich finde, die passt ganz gut in den Anfangsteil. Deswegen spielen wir die jetzt mal ein.
Was hast du denn gemacht, um aus deiner größten Krise rauszukommen?
Also ich muss vorweg sagen, dass ich bisher noch nichts erlebt habe, was kritisch genug war, dass es für mich als Krise gegolten hätte. Mhm. Also ich habe noch nichts selber für mich als Krise definiert. Zum Glück bin ich da bisher glücklich davon gekommen. Aber es gab natürlich negative Situationen, wie jeder sie, glaube ich, erlebt. Es gab Fehlentscheidungen, es gab Motivationstiefs und ja, was mir immer dabei geholfen hat, ist immer mal kurz innezuhalten, so einen Schritt zurückzumachen und aufs große Ganze zu schauen. Und dadurch ergeben sich manchmal wirklich andere Perspektiven, dass man sich erinnert, wofür man etwas macht oder auch, dass man aus Fehlern wachsen kann, einfach für die Zukunft lernt. Genau, das Ziel immer im Fokus.
Das sind ja fast schon super Überleitungen. Erstmal danke, aber schon mal gute Überleitung vielleicht auch zu Apo.com, weil Schritt zurückmachen, mal aufs große Ganze schauen, Perspektivwechsel. Kann mir vorstellen, dass das auch alles so Vokabeln sind, die auch gut zu einem Versandhandel im Apothekenbereich passt. Aber da möchte ich dir jetzt auch nochmal die Bühne überlassen. Erzähl mal ganz kurz, vielleicht nochmal gerne, wer bist du und wer ist eigentlich Apo.com?
Also ich bin geboren und aufgewachsen in der Nähe von Leipzig, wo auch die Apo.com Group sich gegründet hat. Und ich habe mich auch immer schon für Werbung interessiert, hauptsächlich für TV-Werbung, deswegen verfolge ich heute auch noch ein bisschen. Aber ich fand das alles schon sehr spannend und wusste, dass ich irgendwas mit Marketing und Werbung gerne machen würde. Und der erste Schritt dahin war ein BWL-Studium, ganz klassisch, aber schon mit Schwerpunkt Marketing. Das habe ich dann nochmal vertieft mit einem Master an Marketing in Wiesbaden und habe dann auch erste praktische Erfahrungen sammeln können in der Agentur. Habe da Affiliate-Marketing gemacht. Damals war das relativ neu. Habe unter anderem für Chibo was gemacht. Am prägnantesten war aber meine Zeit bei Neckermann. Weiß nicht, ob das noch jeder kennt, aber großer Versandhändler von ein paar Jahren noch und durfte da im Online-Marketing-Bereich eintauchen und fand da das Thema sehr besonders spannend. Also Performance-Marketing hat es mir dann angetan. Vor allem diese Messbarkeit, um schon mal so vorzugreifen, Performance-Marketing. Genau, und in dem Bereich durfte ich dann auch starten bei der Apo.com Group und als Search Engine Manager und bin da mittlerweile seit 11 Jahren, was sehr lang ist, aber es ist auch wirklich sehr, sehr viel passiert. Also dort durfte ich zu Beginn als Search Engine Manager SEA und SEO betreuen. Also war noch ein bisschen kleiner, sodass beide Bereiche in einer Hand lagen. Bin dann stellvertretender Teamlead geworden fürs Marketing. Dann später Marketing Project Manager, weil sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass ich immer die rumliegenden To-Dos und neuen Projekte aufgesammelt habe. Das passt zum Appellohr. Da war ich gut aufgehoben, immer spezielle Projekte zu betreuen. Durfte dann auch aus dieser Position heraus die Eigenmarken bei uns aufbauen. Das ist auch ein interessantes Thema geworden. Und jetzt mittlerweile beschäftige ich mich mit dem österreichischen Markt, mit unserer Domain Apotheke.at. Genau, also das ist so mein Werdegang bei der Apo.com Group.
Ja, spannende Entwicklung. Da hast du natürlich, ich sag mal so, auf viele Zeiten wahrscheinlich mitgemacht und viele Veränderungen auch mitgemacht. Da würde ich dann gleich nochmal drüber sprechen, aber erzähl mal ganz kurz eben Apo.com. Eben, wer seid ihr? Was macht euch so? Oder eher noch nicht, was macht euch aus? Da kommen wir später nochmal eher so ein bisschen die Fakten, so ein bisschen steckbriefmäßig.
Ja, ich glaube, ganz selbsterklärend ist es nicht. Deswegen ist ganz gut, wenn wir nochmal drauf eingehen. Also wir sind heute die drittgrößte und die schnellst wachsende Online-Apothekengruppe Deutschlands. Wir haben 2024 342 Millionen Euro Umsatz gemacht und das entspricht einem Wachstum von 17%. Damit wachsen wir über dem Markt, was nicht selbstverständlich ist. Der Online-Apothekenmarkt in Deutschland ist sehr kompetitiv. Also für manche Startups klingt das vielleicht nicht viel, diese Wachstumsrate, aber für unsere Branche und die Situation und die aktuelle Rezension ist es auch tatsächlich sehr, sehr gut. Genau, wir haben 75.000 Produkte im Sortiment, klassische Apothekenprodukte, die man auch in der stationären Apotheke findet. Das sind sogenannte OTC-Produkte, Over-the-Counter-Produkte, die apothekenpflichtig sind. Also alles, was in der stationären Apotheke hinter dem Tresen einem hervorgegeben werden muss, von Aspirin über Voltadol, alles Mögliche dabei. Wir haben aber auch viele, viele Nahrungsergänzungsmittel im Sortiment, die auch immer beliebter werden bei den Endkonsumenten. Also nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben, vorbeugen, spielen eine Rolle. Wir haben Medizinprodukte, Cremes, Fieberthermometer, alles Mögliche. Und natürlich auch die Apothekenkosmetik spielt auch eine Rolle und die haben wir auch im Sortiment.
Erzähl mal was über die Entwicklung und da kannst du auch mal so ein bisschen auf den Markt eingehen. Wann wurdet ihr gegründet und wie verlief das Ganze, diese ganze Entwicklung hin zu, was finde ich wirklich beeindruckende Zahlen, weil du hast es beschrieben. Ich glaube, das kann sich auch jeder durchaus vorstellen, dass dieser Markt einfach umkämpft ist, wie der sich so auch die letzten Jahre entwickelt hat. Also von da finde ich dann 17%, das ist schon ein Ding auf jeden Fall in dem Bereich. Aber du kennst ja, wie gesagt, die Entwicklung ganz gut über deine letzten Jahre, wo du dabei warst. Erzähl mal so ein paar so Meilensteine und der Entwicklung einfach.
Genau, also interessant ist, dass 2004 der Versandhandel für Medikamente erst erlaubt wurde in Deutschland. Und das ist auch tatsächlich das Gründungsjahr der Apo.com Group. Ausgangspunkt war eine stationäre Apotheke in Leipzig. Die damaligen Inhaber der Apotheke haben sich gedacht, wir versuchen das einfach mal, haben angefangen, Online-Pakete zu versenden. Und das hat sich wirklich schnell entwickelt, ist relativ wichtig geworden. Also die Online-Apotheke ist auch wichtiger geworden als die stationäre Apotheke. Super schnelles Wachstum. viele, viele Jahre möglich gewesen. Es ist auch durch Akquisitionen vorangekommen. Also es wurden auch andere Apotheken akquiriert. 2015 haben wir Apolux mit aufgenommen, dann Deutsche Internetapotheke, Juvalis, Versandapo. Also ganz, ganz viel dazu geholt. Und das Besondere bei uns ist wirklich dieses Wachstum aus der stationären Apotheke heraus. Also es ist nicht wie ein klassisches E-Commerce-Unternehmen, was am Reißbrett entsteht oder wird sich vorher überlegt, was ist unser Markenkern, was ist unser USP, unsere Zielgruppe, sondern es ist wirklich aus dem Business heraus geboren und hat sich so ja, organisch weiterentwickelt. Und man ist im Laufe der Jahre immer wieder, hat man geschaut, wie kann man sich noch entwickeln. Also wir hatten auch mal einen kleinen Ausflug nach China, dass wir uns versucht haben, im chinesischen Markt zu etablieren. War auch eine spannende Zeit, hat sich aber langfristig nicht als lukrativ erwiesen. Auch Amazon als Absatzkanal kam mit dazu. Also wir sind da immer über die Jahre sehr offen geblieben. Also nicht dieses strikte Denken, wir sind eine stationäre Apotheke und wir machen nur das in unserem Bereich, was uns vorgegeben ist, sondern die Abo.com Group hat schon immer nach links und rechts geschaut, wie kann man sich weiterentwickeln, was kann man tun. Dann kam 2020 Corona dazu. Das natürlich war auch ein großer Wendepunkt für die Online-Apotheken. Ich glaube, das ist vielen so bewusst geworden, dass man Medikamente auch online bestellen kann. Viel, viel Zulauf. Wir hatten aber auch Herausforderungen. Also haben uns da auch um die Eindeckung mit den berühmten Corona-Tests mit allen möglichen Abnehmern gebettelt.
Ja, sehen wir ganz kurz den Ausflug zu Corona. Wie war das dann? Also klar, wahrscheinlich irgendwie Wachstumskurve hingelegt in irgendeiner Form. Eben die Leute werden auch dann bewusst, wie komme ich eigentlich an meine Medikamente rein, wenn ich irgendwie gar nicht mehr raus darf. Das ist schon irgendwie alles wieder surreal, wenn man sich das so alles vorstellt. Aber irgendwie war das ja wahrscheinlich dann so, dass ja dann jeder, genauso wie er um Klopapier gebettelt hat, dann eben sich auch überlegt hat, vielleicht bestelle ich jetzt neuerdings online auch meine Arzneimittel. Das heißt, wahrscheinlich Absatz ging hoch. Erste Frage war das so. Zweite Frage, wie ging es eigentlich danach weiter? Weil man ist jetzt ja definitiv mal endgültig in der Post-Corona-Zeit. Das heißt, du kannst ungefähr abschätzen, normalisiert sich das Ganze jetzt wieder? Geht man da besser raus? Bleibt es irgendwie so? Kommen wir aufs Vorjahres, aufs Vorniveau vor Corona wieder zurück? Wie war das bei euch so?
Also der Anstieg war definitiv da, aber auch verzögert. Also muss auch dazu sagen, für uns als Betrieb war Corona auch erstmal eine Umstellung. Wir waren im fast kompletten Vor-Ort-Business. Es musste erstmal Homeoffice-Möglichkeiten eingerichtet werden. Das ging auch tatsächlich sehr schnell. Unsere IT hat da wirklich schnell Lösungen quasi von einem Tag auf den anderen bereitgestellt. Trotzdem mussten wir uns auch umgewöhnen, auch auf die neuen Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Also es waren ganz andere Anfragen, ganz andere Produkte, die gefordert waren. Man musste,
zum Beispiel, was waren so neue Bedürfnisse, Anfragen so? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, einfach wirklich dieser enorme Run auf ein Produkt. Also alle Prognosen waren hinfällig. Wir hatten dann irgendwann Bezugsquellen für Tests. Die Mengen waren überhaupt nicht überschaubar. Also wir haben wirklich von Mengen gesprochen, die haben wir sonst von keinem anderen Produkt bestellt. Und man möchte sich natürlich auch nicht verkalkulieren. Jetzt rückblickend weiß man mehr, aber damals wusste keiner, wie lange das noch geht, wie lange gibt es die Tests, gibt es Tests. Also große Verunsicherung auch von uns, muss man sagen. Das heißt, wir mussten intern schauen, wie gehen wir damit um, aber natürlich auch den Kunden Sicherheit bieten, alles anbieten, was er braucht. Also der große Zugpunkt waren definitiv die Tests. Und wir haben auch das in den Umsätzen dann später gemerkt. Es gab ja dann zwischendurch mal immer so ein paar Seitenprodukte, die angeblich Corona weniger stark im Verlauf dann werden lassen und solche Sachen. Gab dann aber auch die Folgejahre tatsächlich einen kleinen Einbruch. Ne? Also wenn man ein Jahr so starkes Wachstum hinlegt, dann sind die Hausapotheken sind erstmal gefüllt. Der Bedarf ist gedeckt. Das heißt, da gab es wie so ein kleines Aufatmen. Aber langfristig kann man sagen, dass wir die Kunden natürlich gewinnen konnten. Also einen Großteil konnte man als Bestandskunden gewinnen. Einfach, weil wir die Vorteile bieten, die wir nun mal bieten. Wir haben eine enorme Preisersparnis gegenüber den stationären Apotheken, die wir bieten können, und die Bequemlichkeit. Mhm. Also es kann alles bequem geliefert werden.
Das würde mich jetzt gleich interessieren, nur um so ein bisschen den Einstieg und auch so diese Meilensteinentwicklung mal abzuschließen. Gab es so, abgesehen von Corona, noch irgendwie so einschneidende Ereignisse, sag ich mal? Also du hast ja gesagt, 2004 eben überhaupt diese Öffnung des Marktes. Wie kann man sich dann aber diese Marktentwicklung vorstellen? War es dann so, dass da alle irgendwie reingegangen sind? Also ich kenne ja so ein paar ja, ich sag mal, berühmte Marken, wo die, die so als so die Pioniere galten, die so in diesem Markt aufgemacht haben, die wahrscheinlich dann auch, ich, ohne dass ich es wüsste, wahrscheinlich stark Investoren oder Private Equity getrieben sind und dann halt da natürlich Lunte riechen. Gab es dann irgendwie nach so dieser Goldgräberzeit am Anfang dann mal irgendwie so eine Konsolidierung oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, definitiv. Also am Anfang haben, glaube ich, viele Apotheken probiert, also auch stationäre Apotheken, wie das funktioniert. Und dann haben sich eben große Player hervorgetan, Marken, die man schon länger kannte, auch Investoren getrieben. Muss auch dazu sagen, wir haben stark in Logistik investiert. Also das, es wurde schon schnell das Potenzial erkannt und es wurde klar, wer jetzt zugreift, der gewinnt. Trotzdem ist der Markt wirklich, hat viele Player immer noch. Das macht es aber für alle angespannt. Aber es sind eher kleinere Marken, die sich dann über ganz spezielle Positionierungen behaupten. Von daher, also das ist sehr, sehr eng geworden auf dem Markt. Was jetzt einschneidend ist oder ist vielleicht eher das, was aktuell passiert mit dem Thema E-Rezept. Das hat nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen im deutschen Markt. Das war ja immer so die Restriktion, mit denen wir als Online-Apotheken zu kämpfen hatten. Also wir konnten den Kunden alles bieten, aber Rezepte, also konnten es auch bieten, aber der Kunde musste umständlich sein ausgedrucktes Papierrezept per Post an uns senden, an eine Adresse. Und erst dann konnten wir die Ware zusenden. Auch das haben viele Kunden gemacht. Erfordert natürlich aber ein hohes Maß an Planung vom Kunden aus, ist nicht wirklich convenient, nicht zeitgemäß. Und das E-Rezept ändert das jetzt. Es öffnet ganz neue Möglichkeiten. Das Rezeptgeschäft ist sehr, sehr lukrativ. Genau. Und die Kunden können ihre anderen Medikamente einfach mit in den Warenkorb packen. Also da sind wir gerade mittendrin sozusagen in einem Umbruch des Marktes.
Okay. Merkt ihr, dass jetzt da der Markt sich auch nochmal weiter öffnet? Das heißt, jetzt nochmal neue Player, von wo auch immer reinkommen, dass sie halt sagen, okay, durch E-Rezept. Durch diese Öffnung kann es nochmal spannender und lukrativer werden?
Also ich sage mal, ganz neue Player sind nicht zu erwarten. Also die, die jetzt da sind, merken selber, dass es wirklich angespannt ist. Also man kämpft wirklich um jeden Kunden. Das Wachstum ist, wie gesagt, auch nicht mehr so wie vielleicht in Corona-Zeiten. Es sind eher die großen Player, die noch nicht im Apothekengeschäft sind, wie Amazon, wie überall. Also da stellen sich alle die Frage, wie Amazon agieren wird. Das ist schon viele Jahre ein Thema. Amazon ist immer mal ein Thema. In Amerika sind sie schon sehr groß, haben sich da mehr in das Apothekengeschäft eingebracht. In Deutschland sind die Restriktionen ein bisschen strikter. Da geht das nicht so einfach. Ist nicht auszuschließen, aber genau, Amazon und DM hat ja auch schon Ankündigungen gemacht.
Wollte ich jetzt gerade sagen, das ist meine nächste Frage gewesen. Wie ist das so? Dieses Thema NEM schiebt sich ja immer stärker, ich sag mal, wahrscheinlich perspektivisch bis in den Supermarkt irgendwann mal noch stärker rein, aber mal auf jeden Fall in den Drogerien schon deutlich und jetzt eben erst Over-the-Counter-Produkte ja auch bei DM erhältlich oder zumindest bald erhältlich, habe ich auch sowieso gelesen. Wie ist da so eure Prognose oder da so die Veränderung? Jetzt sind wir schon voll im Zukunftssorge, das wollte ich ja nicht gar nicht, aber lass uns mal den einschneidenden Punkt nur abschließen.
Ja, genau. Also DM hat große Ankündigungen gemacht. Was dann tatsächlich passiert, ist abzuwarten. Sie können online das Apothekengeschäft aufsetzen. Sie haben eine Apotheke mit angebunden. Es muss ja immer eine dahinterliegende Apotheke geben im Versandhandel. Von daher, das können Sie machen. Dann sind Sie natürlich eine weitere Versandapotheke oder ein E-Commerce-Player mit Versandapothekenoptionen. Ist ein großer Name, kann tatsächlich interessant werden. Ich bin gespannt, wie sie sich einbringen wollen. Auf die Abwicklung von E-Rezepten, ob da wirklich schon was vorliegt bei DM. Ja, ich bin gespannt.
Aber das Interessante ist ja auch mal, das schieben wir jetzt mal nach hinten, aber ich platziere es schon mal. Das Interessante ist natürlich trotzdem in so einem Markt, wo ich mir schon vorstellen kann, weil also E-Commerce, ja, ist jetzt gelernt, jeder weiß, was er alles online machen kann, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch so gewisse auch Gewohnheiten, Rituale. Ich meine, der Mensch lebt ja unheimlich stark von seinen Gewohnheiten und dann sowohl zum Supermarkt zu gehen und irgendwie frisch einzukaufen, statt mir irgendwie was für online zu bestellen, ist genauso wahrscheinlich immer noch bei vielen stark verankert, wie eben, dass ich sage, ich gehe auf dem Rückweg von der Arbeit, fahre ich halt an der Apotheke vorbei, hole mir halt das schnell oder wenn es halt mal wirklich ganz intensiv ist, dann muss ich irgendjemanden hinschicken oder schleppe mich halt in die Apotheke, das ist ja auch gelernt. Aber da ist unsere Erfahrung aus vielen Märkten natürlich immer schon auch so ein Punkt, wenn neue Player reinkommen, schafft das auch nochmal eine zusätzliche Aufmerksamkeit. Das heißt, der Kuchen könnte unter Umständen größer werden. Aber die Frage platziere ich jetzt als Cliffhanger und dann können wir mal gucken, wie du nachher darauf antwortest. Weil mich interessiert das total, weil ich habe dir das ja im Vorhinein gesagt, Ich bin ja eben zum Beispiel besagter gar nicht Apotheken-Online-Besteller. Also wirklich so, ich meine, bin jetzt auch noch nicht so alt. Das heißt, also ich wäre natürlich schon ein E-Commerce-Typ an sich, aber ich habe so über Versandapotheke online habe ich einfach noch nie nachgedacht. Ich bin halt besagter, ich gehe nach der Arbeit noch vorbei oder wenn meine Frau irgendwas hat, dann hole ich halt was für die Kinder oder wie immer und fahre ich halt dann vorbei. Und dann ist auch okay, also das online zu bestellen, irgendwie gar kein Thema. Deswegen interessiert mich total, wie stellt man sich die Kunden bei euch vor? Und da direkt Anschlussfrage, habt ihr so Kundentypen, Persona, irgendwie, dass ihr sagt, okay, das sind so unsere 3 bis 5 typischen Menschen, die bei uns einkaufen?
Also vielleicht dazu, mir ging es genau wie dir, als ich angefangen habe bei der Online-Apotheke. Ich habe immer gesagt, ich bin unser schlechtester Kunde. Also ich
hatte, ist ja manchmal ganz gut, ne?
Also, ja, tatsächlich, ja, weil ich es eher so dann als E-Commerce-Unternehmen betrachtet habe. Genau, also mittlerweile bestelle ich sehr, sehr oft bei uns, muss ich dazu sagen, einfach weil ich entdeckt habe, was es für Produkte gibt und dass es sich einfach lohnt zu sparen. Also das, um auch schon mal auf die Zielgruppe zu kommen oder die Motivation unserer Kunden ist ein Großteil auch Ersparnis. Also es gibt Produkte, die braucht man immer wiederkehrend, sei es rezeptpflichtig, aber eben auch in der Hausapotheke. Der Klassiker ist Nasenspray, Topseller-Produkt, braucht man immer wieder. Wenn man sowas ja im Voraus plant und online kauft, kann man eben sehr viel sparen. Genau, also von daher, die Zielgruppe ist, wir haben eine Zwei-Marken-Strategie mittlerweile. Also ich hatte ja schon von ein paar Akquisitionen erzählt. Wir zählen insgesamt 9 Domains in unserer Online-Apothekengruppe. Ja, wir haben uns auf eine Zwei-Marken-Strategie für 2 dieser Domains entschieden. Das eine ist Apo-Discounter, das ist die, mit der damals gestartet wurde, das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das ist die Apotheke, die aus der stationären Apotheke ganz klassisch entstanden ist. Mit der bleiben wir offener. Das ist die Apotheke für alle. Wir verkaufen einfach Produkte, die keine starren demografischen Einschränkungen zulassen. Also es sind Männer wie Frauen, arm wie reich. Ja, jeder braucht was, um seine Gesundheit wieder fit zu machen oder um sich was Gutes zu tun. Also da ist man sehr offen. Das geht durch alle möglichen demografischen Schichten. Also da, das ist, wie du schon angedeutet hast, Fluch und Segen zugleich. Das macht es natürlich bei einer Markenführung und bei einer Kommunikation deutlich schwieriger, das spitz zu formulieren und dass sich alle angesprochen fühlen, ist quasi unmöglich. Ist aber auch ein schönes Potenzial. Also theoretisch kann jeder unser Kunde werden. Jeder findet bei uns was. Genau, also das ist die eine. Mit Apo-Discounter bleiben wir relativ offen. Stellen das Thema Preisersparnis in den Vordergrund, wie der Name schon mit sich bringt, Apo-Discounter. Aber auch die bequeme Lieferung. Also alle Kunden, die Komfort und Effizienz schätzen, sind bei Apo-Discounter richtig. Da haben wir eine zweite Marke ins Spiel gebracht, um das Ganze ein bisschen breiter zu denken. Das ist Apo.com. Dort wollen wir speziell die Ansprache fokussieren auf chronisch kranke Menschen. Es gibt super viele chronisch kranke Menschen in Deutschland. Jeder zweite hat ja eine chronische Krankheit. Viele sind nicht bekannt. Manche weniger belastend, manche mehr. Manche sieht man nicht, manche sieht man ganz differenziert. Und bei Apo.com wollen wir wirklich den Fokus darauf legen, auf das Leben mit chronischen Krankheiten. Wir sprechen von sogenannten Petsumern, Patient-Consumer-Gemisch. Genau, wir wollen den Kunden in den Mittelpunkt stellen und haben da auch eine TV-Kampagne schon gespielt mit 188 Millionen Kontakten in der Zielgruppe, um die Bekanntheit von Apo.com zu steigern. Genau, also das sind so die 2 Zielgruppen, die wir so ein bisschen getrennt haben. Die eine, wo es ein bisschen spitzer in der Kommunikation werden kann auf diese chronischen Krankheiten. Da geht es auch mehr um Services, was wir für Beratungsdienstleistungen ansprechen und so weiter.
Und wenn wir jetzt noch weiter so in die Kundengruppen reingehen, habt ihr auch da trotzdem so für euch so aufteilen, dass man sagen kann, okay, wir haben wirklich so ganz, ganz starke eben Stammkunden, Wiederkäufer, dass ihr davon vor allen Dingen lebt oder merkt ihr dann trotzdem, okay, da kommt immer mal wieder jemand rein oder es ist sogar sehr stark wachstumsgetrieben, dass da so ein bisschen die Einmalkäufer halt einfach in der Masse vorhanden sind. Oder wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen?
Ja, also wir kämpfen, glaube ich, wie viele E-Commerce-Unternehmen immer damit, von den Pay-Channels zu den Own-Channels zu wechseln. Es ist ganz klar noch ein hoher Anteil an Pay-Channels dabei, um auch Neukunden reinzubekommen. Wir arbeiten da stark dran, Es ist so, dass das gelebte Verhalten ist leider, dass selbst Kunden, die schon viermal bei uns gekauft haben, gerne immer noch über die Google-Suche gehen und dann wieder bei uns landen. Kann aber auch damit zu tun haben, dass wir natürlich in der Markenbildung noch einiges zu leisten haben. Das bringt uns wieder so ein bisschen zum Thema, warum Marke wichtig ist, warum wir auch jetzt ja mit Markenbildung vermehrt starten müssen und beziehungsweise schon mittendrin sind. Das ist in unseren Anfängen einfach nicht so deutlich geworden. Wir sind einfach immer gewachsen und gewachsen. Nicht von alleine, also es wurde sich immer umgeschaut, wie können wir in andere Kanäle oder andere Teilmärkte rein, wie können wir weiter wachsen, aber eher auf ja so Performance-Ebene, neue Zugänge, neue Kundengruppen. Aber dieses wirklich in Marke investieren ist einfach nicht zum Zug gekommen. Da war Kosten-Nutzen noch nicht in der Waage und das ist jetzt eine Erkenntnis, die stattgefunden hat, wo wir jetzt auch vermehrt dran arbeiten, weil das eben wichtig ist, damit der Kunde das nächste Mal nicht Aspirin online kaufen googelt, sondern im besten Fall direkt eingibt in die URL apo.com.
Was ist trotzdem euer Geheimnis, würde ich mal sagen, wenn du eben von ja gehörigem Wachstum sprichst, toller Umsatz, einfach auch ja drittgrößte, muss man auch sagen, ist ich die Story irgendwie so Leipziger Apotheke, hin zu einem der führenden in Deutschland oder
in Deutschland.
Okay, genau. Also in Deutschland auf jeden Fall, das ist natürlich schon eine spannende Geschichte. Und so ein bisschen die paar der Geheimnisse hast du ja am Anfang schon beschrieben, oder ich sag mal, vielleicht nicht Geheimnis, aber der Prinzipien im Sinne von agil, sehr stark auch investiert, Logistik, Fokus. Also das ist natürlich alles, das riecht nach starkem unternehmerischen Sinn und unternehmerischem Gespür. Das wird sicherlich so ein Punkt sein. Aber wie ist das so heute oder beziehungsweise in den letzten Jahren gewesen, weil da ja auch trotzdem dieses Wachstum verzeichnet wurde, dass man sich auch Akquisitionen leisten kann? Was sind da eure Geheimnisse und Prinzipien?
Wir müssen sehr stark, also ich muss dazu sagen, wir sind Investoren unterstützt. Das ist so. Wir haben allerdings nicht gegenüber anderen Wettbewerbern die finanziellen Mittel, die ja, Aktienmarkt hergibt. Das heißt, das ist auch zeitgleich unsere Stärke. Wir mussten schon immer schauen, dass wir mit dem verfügbaren Geld sehr, sehr effizient arbeiten. Das ist auch das, was uns von den Wettbewerbern im deutschen Markt unterscheidet, dass wir eben nicht einfach nur Millionen in TV-Werbung und sonstige Sachen stecken können und wollen, sondern wir müssen smarte Wege finden. Sprich, dass wir jetzt eher so On-Demand-Videoplattformen, Bewegtbildwerbung platzieren oder halt wirklich auf ausgewählten TV-Sendern, die einen guten Return on Investment bringen. Also da fahren wir auch Tests, wir tracken alles. Also das ist wirklich das, wir müssen schauen, was bringt uns welche Maßnahme. Wir müssen effizient arbeiten, um bestehen zu können in dem Markt. Und das ist aber auch unsere Stärke.
Super spannend. Das heißt also, vor euch sind da so ein paar andere Archetypen, wenn man es so will. Und ihr müsst da eigentlich so ein bisschen ja aus mit euren, sage ich mal, Knappheiten umgehen können. Und daraus haben sich dann Prinzipien entwickelt, wie zum Beispiel eine wirklich starke Messbarkeit oder eine starke Nachweisbarkeit, ob und wie oder welches Mittel, welches Instrument denn vielleicht gerade zentral ist. Dann lass uns mal in die Marken noch stärker reingehen, weil das interessiert mich dann schon auch ein bisschen, auch wenn ihr da gerade mittendrin seid. Aber du hast jetzt ja schon mal spannenderweise beschrieben, zwei Markenstrategie, eben Apo-Discounter und Apo.com. Und das eine eben, ja, so Marke für jedermann, kann ich gut nachvollziehen, sehr, sehr, sehr preisgetrieben. Etwas anderes Messaging und auf der anderen Seite eben die Spezialistenmarke, wenn man so will, die so auf das Thema der chronisch kranken Erkrankten eben geht. Was ist aber trotzdem so, wenn man mal so noch tiefer reingeht, was ist so mit Markenkern, Vision, Positionierung, wie sieht es da so aus? Habt ihr da auch irgendwie, dass ihr wirklich sagt, okay, das ist eben auch so unser Markenprinzip oder die Markenprinzipien, auf die wir eben links und rechts versuchen umzusetzen? Oder gibt es ein übergeordnetes? Das kann ja auch sein.
Ja, also was die Werte, die wir in den Fokus stellen, was uns eben auch klar war mit der Marktentwicklung der letzten Jahre, ist, wir brauchen definitiv eine Kundenzentrierung. Der Kunde muss in den Mittelpunkt gestellt werden. Die bestmögliche Versorgung und das Empowerment von den Kunden, einfach daher auch so dieser Begriff des Petsumers, der wird bei uns intern auch tatsächlich gelebt. Wir wollen pharmazeutische und logistische Exzellenz für den Kunden, damit er einfach ja, sich selbst managen kann, damit der Kunde in die Lage versetzt wird, seine Gesundheit selbstständig zu managen, selbstbestimmt, auch trotz vielleicht chronischer Krankheiten, dass der Mensch sich selber helfen kann. Genau, daher diese Kundenzentrierung und wir machen alles, was dafür nötig ist. Wir haben auch in Dienstleistungen investiert, Beratungsservice, pharmazeutische Beratung, Symptomchecker, Medikationsberatung und so weiter. Also, dass wirklich viel angeboten wird, einfach um den Kunden Sicherheit und Vertrauen zu geben. Und es ist ja auch, also es ist ein Spiel mit Kundenerwartungen letztendlich auch. Ne? Die Kunden erwarten von uns als Online-Apotheke das Beste aus beiden Welten. Also wir sollen so schnell sein wie ein Amazon am liebsten, wie ein E-Commerce-Player, eine Usability wie ein E-Commerce-Player haben, aber sollen bitte auch die Beratung und die Geduld und die Zeit wie eine stationäre Apotheke aufwenden, was vollkommen in Ordnung ist. Das ist eine Erwartung, die ich selber auch habe an eine Online-Apotheke, aber das braucht natürlich viele Aufwendungen von unserer Seite und das versuchen wir zu leisten.
Das dann mal auf den letzten Punkt eingegangen. Wie fühlt sich denn diese Beratung, diese Geduld an? Eben, ich bin, wie gesagt, einfach gar nicht drin in dem Game. Und da müsst ihr mir mal erklären, was macht ihr da in dem Bereich, in dieser Säule sozusagen?
Das heißt vor allem, dass wir personell aufgestockt haben. Also wir haben in pharmazeutisches Personal investiert, was nicht leicht zu finden ist, sowohl in Deutschland als auch in den Nachbarländern. Also der Sitz unserer Apotheke ist ja in den Niederlanden, wie alle deutschen Online-Apotheken oder die großen haben den Sitz in den Niederlanden. Das heißt, wir haben in verschiedenen Ländern, also in den Niederlanden, aber auch natürlich in Deutschland, haben wir pharmazeutisches Personal, was Kundenservice machen kann. Und daran haben wir investiert, damit bestmögliche Beratung möglich ist. Haben aber auch externe Dienste angeschlossen, also KI, Symptomchecker, Online-Arzt-Service, wo wir dann am Ende vermitteln zu Online-Arzt-Terminen. Genau.
Aber das heißt, die Leute rufen dann bei euch an oder schreiben die mal eine Mail? Oder
ja.
Also, ja, okay.
Ja. Da haben wir einen großen Kundenservice. Also es wird dann immer ein bisschen gesplittet. Der Kunde kann uns ja auf seinen beliebigen Weg, wie er gerne kommunizieren möchte, erreichen, per Telefon, E-Mail. Wir haben auch einen Live-Chat auf der Seite integriert. Da sitzt erstmal unser Kundenservice. Und wenn es viele Anfragen sind, da immer noch, wo ist meine Bestellung, wie kann ich bestellen etc. Also wirklich ganz simple Fragen. Wenn es dann pharmazeutisch wird, wird es an unser pharmazeutischen Kundenservice weitergegeben.
Du hast vorhin einmal ganz kurz das Stichwort Eigenmarke genannt. Da bin ich natürlich auch hellhörig geworden. Wie läuft das Geschäft? Oder du kannst auch mal gerne, also ich kenne das Thema natürlich, aber du kannst mal ganz kurz erklären, was Eigenmarken im pharmazeutischen Arzneimittelbereich überhaupt bedeutet.
Ja, also das Thema ist bei uns auch erst oder schon, je nachdem, wie man es betrachten möchte, 2019 aufgekommen. Ich muss sagen, ich fand es auch erst sehr interessant, im Apothekenumfeld Eigenmarken aufzubauen. Nahrungsergänzungsmittel sind naheliegend. Wir haben aber auch direkt mit OTC angefangen. Also Ibuprofen war das erste Eigenmarkenprodukt. Ja, das hat damit zu tun, dass gewisse Wirkstoffe eine generelle Zulassung haben. Und es gibt auch Firmen, die das dann produzieren, Lohnhersteller. Und da kann man sich tatsächlich einklinken. Das haben wir gemacht und das war eine sehr gute Entscheidung, da weiterzugehen. Also wie bei allen Eigenmarken im Einzelhandel ist natürlich die Marge sehr bestechend. Plus wir haben die Kontrolle über die Produkte. Wir wissen genau, wo es herkommt, dass es gut ist. Auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln kann man auf Trends aufspringen. Wir haben mittlerweile ca. 100 Eigenmarken im Sortiment. Also das hat sich wunderbar entwickelt. Und die Kunden nehmen es auch sehr gut an. Also wir können natürlich dann auch wieder dem Kunden, wir wollen natürlich nicht noch mehr Gewinn abschöpfen, wir bieten dem Kunden natürlich noch einen besseren Preis, als das jetzt von anderen Markenherstellern gewohnt ist.
Okay, ja, das nachvollziehe ich. Ich meine, das ist die alte Batteriengeschichte von Amazon, ne? Dass die immer ihre eigenen Batterien natürlich oben vorne auf die beste Position bringen und ja preislich auch entsprechend anbieten, ne? Aber absolut nachvollziehbar und ist natürlich, also ich weiß gar nicht, wie es da den ganzen Arzneimittelherstellern damit geht, weil das natürlich dann schon ein ziemliches Konkurrenzfeld, was sich da aufzubauen.
Ja, da sprichst du tatsächlich ein interessantes Thema an. Also wir sind ja auch immer im Zwiespalt, wie ein klassischer Handel natürlich. Sind wir zwischen dem Markt und dem Endkunden und dem Hersteller. Ja, wir haben die Eigenmarken etabliert. Das ist jetzt auch keinem Hersteller verborgen geblieben. Wir arbeiten trotzdem sehr partnerschaftlich und eng mit den Herstellern zusammen. Und es ist, glaube ich, auch verstanden, dass wir eine Produktvielfalt anbieten wollen. Aber es wird immer alles, also wir werden jetzt nicht immer nur unsere Eigenmarken anzeigen. Das wollen wir auch gar nicht. Also im Idealfall findet der Kunde eine Ankermarke, womit er sofort weiß, woran er ist. Und dann natürlich daneben platziert unsere Eigenmarke als Angebot. Es gibt auch so zahlreiche Generika-Hersteller von Ibuprofen, dass unsere Eigenmarke nur eine weitere. Und wir freuen uns natürlich, wenn der Kunde uns als Marke so vertraut, dass er die Eigenmarke wählt. Die Eigenmarke heißt auch Apodiscounter. Vertreiben wir auch auf allen Domains unter dem Namen Apodiscounter. Hat bis jetzt aber gut funktioniert.
Aber ich kann sagen, es ist nur kantiges Naming, ne? Also so, ob man von dem Naming so ein bisschen vielleicht auch trotzdem an die Wirkung glaubt, kann er dann schon auch ein bisschen sein. Ne? Das ist also
Ja, also wir hatten die Diskussion tatsächlich schon ein paar Mal, ob Avodiscounter so ein guter Eigenmarkenname ist. Es ist einfach historisch gewachsen. Es war zuerst ausgehend von der stärksten Domain, die wir hatten, Avodiscounter. Und damit es einfach eindeutig erkennbar ist für den Kunden von Avodiscounter, dass es die Eigenmarke ist, wurde das gewählt. Mit dem Hinblick, dass wir mehrere Domains haben, ist es dann schon öfters mal diskutiert worden, auch gerade in diesem Discounter-Charakter. Aber die Praxis zeigt, die Kunden wissen, dass man in Deutschland einem zugelassenen Arzneimittel einfach vertrauen kann. Und Discounter ist auch, glaube ich, mittlerweile gar nichts Schlimmes mehr. Also Discounter wie Lidl und Aldi sind mittlerweile auch ja, hoch anerkannt, haben kein schlechtes Image mehr. Im Gegenteil, sind qualitativ vorne mit dabei und kann man von unserer Eigenmarke auch behaupten.
Ja, auch mega spannend. Wir können gleich mal in Richtung Zukunft einlenken. Aber du hast vorhin noch was Interessantes gesagt. Und zwar das Thema, dass ihr nach dem pharmazeutischen Fachpersonal auch sucht und da natürlich dann auch so gewisse Herausforderungen habt. Wie kann man sich das vorstellen? In welchem, sage ich mal, Teich fischt ihr da? Das heißt also, konkurriert ihr grundsätzlich um dieses Fachpersonal mit den stationären Apotheken? Und ist es dann so, dass eben dieses Fachpersonal sich dann entscheidet, okay, ich gehe jetzt mal in diesen anderen Bereich rein und gehe jetzt in Richtung E-Commerce oder sind die dann schon im E-Commerce-Bereich rein? Weil ich finde das total spannend, welche Beziehung ihr auch sozusagen zu euren, ja, am Ende sozusagen Konkurrenzsegment des Stationären habt. Also ist das dann so ein bisschen der Wechsel zu den Bösen oder zum E-Commerce-Handel oder ist das egal für die Leute? Also wie stellt sich das so ein bisschen dar, diese Beziehung zum stationären Handel und was bedeutet das für euer Fachpersonal?
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, also der stationäre Handel und die Online-Apotheken. Was die Fachkräfte angeht, ist es tatsächlich so, dass wir auch die pharmazeutisch-technischen Assistenten suchen. Das ist Personal, der auch in den stationären Apotheken benötigt wird. Es ist so, dass viele eine Abwechslung wollen. Viele wollen einfach mal reinschnuppern. Wir bieten natürlich auch andere Konditionen. Also man kann natürlich auch gewisse Sachen vielleicht remote abwickeln, hat andere Arbeitszeiten als in der stationären Apotheke. Nichtsdestotrotz, die stationäre Apotheke, will ich ganz klar schon rausstellen, ist ein wichtiger Faktor. Kein Land, keine Gesellschaft kann ohne die stationäre Apotheke aufkommen. Es ist auch keine Frage entweder oder, sondern was wir uns für die Zukunft wünschen, ist wirklich so ein Hand in Hand. Also online und stationär müssen Hand in Hand gehen und das wird auch so kommen. Also man hat ja auch generell bei den Innenstadtgeschäften, hat man auch vor ein paar Jahren gesagt, die Innenstadt stirbt aus, aber das passiert nicht. Die Kunden wollen beides, also keins geht ohne das andere und die Digitalisierung schreitet voran.
Wie sieht denn so ein Hand-in-Hand dann aus, so ein Hand-in-Hand-Modell? Kann ich mir jetzt echt gar nicht unbedingt vorstellen.
Ja, einfach, dass jeder seine Kompetenzen ausnutzt. Also die Vor-Ort-Apotheke wird immer sofort die Medikamente bereitstellen können, die dringend benötigt werden. Also das ist auch was, es gibt viele Versuche und wir versuchen in der Zustellung super schnell zu werden. Es gab auch schon Same-Day-Projekte bei uns. Das ist aber unglaublich aufwendig und das ist auch jetzt nicht wirklich die Ambition. Also wenn man krank zum Arzt geht, kommt mit einem Rezept auf seiner Karte raus, mit einem Medikament, was man am besten am selben Tag anfangen nehmen sollte, zu nehmen. Das können wir aktuell, also wir versuchen das zu leisten, aber selber Tag ist schwierig und die stationäre Apotheke kann eine wunderbare Begleitung sein zur Online-Apotheke. Zur Rolle der Apotheke, der Online-Apotheke, gibt es auch eine neue Studie vom Institut für Europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Es wurde in Auftrag gegeben von der European Association of E-Pharmacies, in der wir auch Mitglied sind. Trotzdem ist es wirklich sehr interessant, was da zutage gekommen ist. Also es zeigt einfach, welche zentrale Rolle Online-Apotheken heute schon spielen und wie sie das Gesundheitssystem der Zukunft prägen können. Also wir haben jetzt schon eine flächendeckende Versorgung, die wir gewährleisten können durch die Online-Apotheken. Medizinische Grundversorgung in ganz Deutschland, vor allem in den ländlichen Regionen. Also wir hatten es ja gerade von Fachkräftemangel. Das ist jetzt nicht nur, weil Online-Apotheken, PTA, ja, Fachkräfte den stationären Apotheken wegnehmen, sondern es wird immer gravierender, die Entwicklung. Das heißt, man muss sich was einfallen lassen und die Digitalisierung ist da einfach die Lösung. Also wir können so ländliche Gebiete abdecken. Also 2023 erhielt jeder Deutsche im Schnitt 0,37 Medikamentenpakete von den vier größten Online-Apothekengruppen. Also es ist schon doppelt so viel wie 2019. Da sieht man auch ein bisschen wieder diesen Corona-Gap. Also die ländlichen Gebiete sind da überproportional dabei und profitieren davon. Wir schließen eine Versorgungslücke. Die Vor-Ort-Apotheken gehen auch zurück. Das wird sich, denke ich, noch ein bisschen mehr verschärfen in den nächsten Jahren. Es sind auch einfach die steigenden Kosten. Also eine Vor-Ort-Apotheke hat ganz andere Kosten und in diese Lücke können wir eben einspringen.
Ja, trotzdem spannend. Ich hätte es jetzt, also auf der einen Seite total intuitiv, dass die ländlichen Gebiete so überproportional sind, ja, weil schlechtere Verbreitung und so weiter. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch vielleicht eine gewisse Zurückhaltung gegenüber E-Commerce, also einfach auch die ganz so schnellen Logistikzeiten sind teilweise nicht möglich. Man ist vielleicht auch nicht so gewohnt, man ist schon auch gewohnt, mal schnell in sein nächstes Dorf zu fahren. Da kennt man den Apotheker, da kennt man den Bäcker, da kennt man den Metzger und so weiter. Also von daher finde ich das mal ganz spannend. Ich hätte so typisch auf die urbanen Gebiete getippt, dass die eben vorne dran sind beim Thema E-Commerce, aber das ist schon mal eine interessante Erkenntnis. Aber das passt vielleicht jetzt ganz gut zum Thema eben Zukunft. Und da würde ich, wie gesagt, gerne mal einbiegen. Was sind so eure Herausforderungen, die jetzt so auf euch zukommen in der Zukunft?
Ja, also ganz klar das E-Rezept. Das ist jetzt eine neue Situation. Die Technik ist da, der Einlöseprozess funktioniert. Und jetzt geht es eben darum, dass wir den Kunden abholen. Wo ist der Kunde noch unsicher beim E-Rezept vielleicht? Wie können wir eine gute Kundenbasis schaffen, die regelmäßig Rezepte bei uns einlöst und eben auch diesen Komfort zu leisten mit den regelmäßigen Medikamenten.
Und wie sieht es eben genau mit so Amazon und DM und Co. aus? Weil das ist natürlich auch so ein Thema. Wir hatten das auch mal bei einem Apothekenprojekt so ein bisschen da haben wir witzigerweise so ein sogenanntes Scenario Planning gemacht und haben eben, das war schon ein paar Jahre her, aber da haben wir dann gerade so gedacht, was ist denn, wenn Amazon in den Apothekenversandhandel mit einsteigt? Und dann war da gerade die große Geschichte, dass wir das jetzt in Indien testen. Das hat super gepasst zu der Scenario Planning Geschichte. Aber ja, was sind da so eure Albträume, Schreckgespenster, vielleicht eben auch so ein bisschen die Sachen, die ihr gerade kritisch und mit Bedacht sozusagen beäugt?
Ja, also große Player sind immer zu beobachten. Wichtig ist aber auch wirklich diese Regulatorik in Deutschland. Also, dass wir da auch von der Regierung und den regulatorischen Gegebenheiten einfach als Online-Apotheken ja ernster genommen werden, dass wir eben eine Lücke schließen können, die in den nächsten Jahren viel größer wird. Das heißt, dass auch Regularien gelockert werden, dass wir Chancengleichheit bekommen. Nicht alle Services, die eine Vorortapotheke leistet, dürfen wir auch leisten, obwohl wir sie leisten könnten digital. Zumindest kann es nicht abgerechnet werden. Also da einfach Chancengleichheit herzustellen, das ist einmal dieses Thema, dass die politische Landschaft da ein bisschen mitgeht und das fördert. Wir sind zu allem bereit. Alle Entwicklungen sind möglich. Wir haben das in der Vergangenheit schon oft gezeigt, aber wir müssen es auch dürfen. Und die anderen Player muss man schauen, also das, was wir versuchen, mit dem Kunden in den Fokus zu stellen, wirklich ganzheitlich mit Beratung, das kann, traue ich einem Amazon zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht zu. Schnelle Lieferung von dem, was man weiß, was man möchte, kann sein. Aber auch da, Amazon hat keine Apotheke in der Rückhand. Also ich denke auch, da sind wiederum Amazon regulatorisch die Hände gebunden. Und DM wird auch ein Online-Versand bleiben. Also DM kann keine stationäre, also kann die Medikamente nicht in die stationären Geschäfte bringen. Geht einfach nicht. Das heißt, es wird nur online bleiben. Und wie weit sie sich da wirklich herausstellen können als Apotheke, da müssen sie, glaube ich, auch noch viel Markenleistung machen, um darauf einzuzahlen, weil es ist immer noch, eine Apotheke ist ein gewisses Vertrauensverhältnis. Die Kunden wissen, wir sind eine Apotheke, wir haben Apotheker, die dahinter stehen, wir haben pharmazeutisches Personal, die alles prüfen. Jede Bestellung wird geprüft, ja, wir haben Wechselwirkungschecks. Das muss der erstmal schaffen, dieses Vertrauen zu generieren.
Wow. Auch interessant, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wechselwirkungscheck ist auch spannend. Wie sieht das aus für den Kunden in der User Experience? Kriegt er dann so ein Warnsignal oder?
Ja, also es kann natürlich immer sein, dass man für mehrere Personen bestellt. Das ist auch die Praxis. Also es gibt, meistens bestellt man für die ganze Familie, nicht nur für eine Person. Es gibt immer dann Hinweise im Paket, was geliefert wird, dass gewisse Medikamente Wechselwirkungen haben. Und wir haben auch eine Beschränkung bei manchen Produkten, was die maximale Stückzahl pro Warenkorb tatsächlich angeht. Also da schränken wir schon ein, einfach aus Sicherheitsgründen.
Sehr gut. Was ist denn eure persönliche Vision bei Apo.com, entweder auf der Gesamtgruppe oder auch gerne auf den unterschiedlichen Marken darunter? Wo wollt ihr hin? Worauf arbeitet ihr hin? Was ist so eben euer Traum, den ihr irgendwie so vor euch sieht? Oder kann ja auch natürlich eine strategische Zielsetzung sein. Aber wo geht's bei euch hin?
Genau, also wir wollen von der Online-Apotheke, die wir jetzt jahrelang waren, wollen wir hin zum Health-Tech-Unternehmen werden. Das ist so unsere Vision. Wir breiten immer noch in andere Geschäftsfelder sozusagen unsere Fühler aus. Wir schauen immer, was noch möglich ist. Ich kann nicht alles nennen, aber wir sind wirklich breit aufgestellt und haben eben verstanden, dass wir nicht einfach nur der Zwischenhändler sein wollen. Wir wollen nicht einfach nur Ware einkaufen und verkaufen. Das ist nicht nachhaltig. Wir wollen nachhaltig wachsen und das geht nur, indem man immer in neue Themen investiert und sich weiterentwickelt.
Dann würde ich sagen, sind wir doch schon fast am Ende. Du hast noch eine kleine Challenge, und zwar darfst du gerne eine Frage dem oder der Nächsten hinterlassen. Was wäre dann eine Frage, die du hinterlässt?
Ja, genau. Ich hatte überlegt, was man so fragen kann, und ich habe tatsächlich vor kurzem das Buch Atomic Habits gekauft. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich finde das Thema insgesamt sehr spannend mit Gewohnheiten. Deswegen wäre meine Frage an die nächste Person: Gibt es eine bestimmte Gewohnheit, die du in deinem Leben integriert hast und die sich als besonders wertvoll erwiesen hat?
Schöne Frage. Hatten wir, ich denke, in den letzten, ich weiß nicht, über 100 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben hierzu, glaube ich, definitiv noch nicht. Ein paar Fragen haben sie schon wiederholt, aber ich glaube, deine ist einzigartig. Ich muss natürlich jetzt direkt fragen, hast du denn eine Gewohnheit, die du schon für dich als gut erwiesen hast und auch etabliert hast?
Ich bin noch ein bisschen auf der Suche. Also Selbstoptimierung ist ja so das Stichwort unserer Zeit, genau deswegen das Buch. Es gibt sicherlich ein paar Gewohnheiten, die gut sind, aber ich strebe natürlich nach mehr. Es geht immer besser.
Sehr gut, wunderbar. Liebe Aline, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Ausblick, für mich persönlich ja auch, wie ich beschrieben habe, in den Apothekenversandhandel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich eure Entwicklung zum Health-Tech-Unternehmen auch noch weiterentwickeln wird und so grundsätzlich, wie das Thema auch sich entwickelt wird und ob ich auch jetzt zu einem Versandapothekenkunden werde, auf jeden Fall.
Ich glaube, du wärst überrascht, was es alles für interessante Produkte gibt, die man dann doch braucht.
Ich schau mal. Ja, sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch alles Gute und bin, wie gesagt, sehr gespannt und würde nochmal vielen Dank sagen.
Dankeschön auch.
Super, macht's gut. Danke, liebe Rundhörer.
Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.